Willkommen zu Fischer Highlights, dem Podcast der Unternehmensgruppe Fischer.
Zu einer neuen Ausgabe von Fischer Highlights begrüße ich Sie sehr herzlich. Im Himalaya auf über 5000 Metern Höhe ein Biwak zu bauen, das klingt nach einer gewissen Herausforderung. Für Ralf Ohnmacht ist das aber keineswegs Neuland. Er baut sogenannte Poly-Biwaks aus Aluminium für Menschen, die in den Bergen in Not geraten sind. Das war aufgrund eines starken Erdbebens im Jahr 2015 im Himalaya der Fall. Seine Bauten schützen Mensch und Maschine aber auch vor extremen Temperaturen oder vor Stürmen. Biwaks baut er übrigens eher nebenbei, denn hauptberuflich leitet der 45-Jährige ein Ingenieurbüro für Maschinenbau und Verfahrenstechnik in Wien. Über seine Biwakbauten spreche ich jetzt mit ihm. Mein Name ist Wolfgang Pott. Herzlich willkommen bei Fischer Highlights, Herr Ohnmacht.
Vielen Dank für die Einladung und Ihr Interesse.
Herr Ohnmacht, lassen Sie uns zunächst noch einmal kurz in die Vergangenheit blicken, in das Jahr 2019. Damals haben Sie im Himalaya in Nepal ein Biwak errichtet. Warum dort?
Das ist eine längere Geschichte, deren Grundstein bereits 2015 gelegt worden ist. Die Projektinitiatoren, die habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gekannt. Die haben sich getroffen in Nepal nach dem schweren Erdbeben und haben gemeinsam diese Idee entwickelt. Einerseits war das Joe Einwaller, ein Geschäftsmann und Nepal-Freund aus Innsbruck, und Stefan Keck, ein Extrembergsteiger. Die waren beide in diesem sehr schwer getroffenen Gebiet Rolwaling in Nepal. Das grenzt an das Kumbu-Gebiet an, das man kennt über Everest-Trekkings, das touristisch sehr gut ausgebaut ist. Und das Rolwaling-Gebiet ist das Gegenteil. Ja. Es ist ursprünglich verarmt, touristisch quasi nicht erschlossen. Und zwischen diesen Gebieten gibt es einen Pass, den Trashilapsa-Pass. Und dieser Pass ist die Verbindung nicht nur für Menschen, sondern auch für Tourismus und wirtschaftliche Tätigkeiten der lokalen Bevölkerung. Also ein wichtiges Verbindungsstück, ja, in eine, wenn man so sagen will, bessere Zukunft für dieses Tal oder Zukunftsaussichten. Dieser Pass ist sehr gefährlich und daher kam die Idee, irgendwo, wo es möglich ist, an diesem Pass ein Biwak aufzubauen, um die Überquerung quasi abzusichern. Und 2018 hat mich dann Joe kontaktiert und mich gefragt, ob ich dort ein Biwak bauen möchte für Sie mit Ihnen. So hat die Geschichte angefangen.
Wir müssen vielleicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch einmal kurz abholen. Bei diesem Erdbeben 2015 sind insgesamt 8.800 Menschen ums Leben gekommen, also auch eine furchtbar hohe Zahl. Und für das Biwak, was Sie gebaut haben, was hat das mit dem Erdbeben am Ende zu tun gehabt? Wollten Sie dort dann die wirtschaftliche Verbindung zwischen verschiedenen Tälern aufrechterhalten? Also konnten dort Menschen unterkommen und Zuflucht suchen, die von einem Tal ins andere unterwegs waren? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Der Zusammenhang ist mehr indirekt zu sehen. Durch das Erdbeben ist die Aufmerksamkeit in diesem Gebiet auf dieses Gebiet und die Situation dort, die generelle Situation dort, in die Medien gerückt und einfach größer geworden. Und durch das Erdbeben, durch diese gewaltigen Schäden, ist die sowieso schon beeinflusste, also durch die schlechte wirtschaftliche Situation dort, verarmte Bevölkerung noch härter getroffen worden. Und diese Aufmerksamkeit hat dann dazu geführt, dass Überlegungen gestartet haben, wie können wir für die Zukunft etwas tun für dieses Tal. Und dadurch ist indirekt die Verbindung entstanden, aus dieser Katastrophe heraus, sich zu überlegen, wie können wir die Logistik dorthin verbessern, wie können wir die Möglichkeit, dieses Tal zu begehen, verbessern. Und dadurch ist dann die Idee entstanden, einfach diese Passage zu sichern, sodass einfach mehr Menschen, sei es für Jobtätigkeiten der lokalen Bevölkerung im benachbarten Gebiet oder umgekehrt auch für Tourismus, für Trekker dieses Gebiet zu erreichen, einfach diese Möglichkeit zu verbessern und sicherer zu gestalten.
Wie viele Menschen passen in ein solches Biwak? Wie groß kann ich mir das vorstellen?
Dieses Biwak hat eine Innenraumfläche, also es ist ein achteckiger Raum in Grund und Aufriss, also ein 24-Eck, und hat eine Wohnfläche, wenn man so sagen will, von ca. 22 Quadratmeter. Das heißt, je nach Einrichtungsvariante, das kann man natürlich unterschiedlich gestalten, können dort bis zu 15 Menschen auf jeden Fall unterkommen.
Und wenn man jetzt schon mal in die heutige Zeit schaut, kann man beim Rückblick sagen, das hat durchaus geholfen. Also das, was Sie mit dem Bau dieses Biwaks erreichen wollten, haben Sie auch erreichen können?
Das ist eine gute und schwer zu beantwortende Frage für mich, weil natürlich mir die Informationen fehlen, wie viel tatsächlich dort nächtigen. Ja, das Gebiet ist sehr remote, also sehr abgelegen. Es ist der schwerste Pass, die schwerste Teilstück auf dem 1500 Kilometer langen Great Himalayan Trail. Es gibt wenig Geschichten von dort, wenig Information, wenig Möglichkeiten, Nächtigungen zu zählen. Aus den Quellen, die ich habe, über meine Beziehungen und Kontakte nach Nepal und in dieser österreichischen Nepal-Szene, es ist de facto in Verwendung. Es gibt immer wieder Posts und Bilder und Meldungen, das einfach zeigt, dass das Biwak verwendet wird. Hauptsächlich von den Trägern, von den Guides, also von der lokalen Bevölkerung, die meistens in der Überzahl ist bei solchen Treks, weil sie Essen und Verpflegung für die Trekking-Touristen trägt. Das heißt, die Touristen schlafen meistens dennoch in Zelten, wenn das Wetter und die Bedingungen gut sind. Und das Biwak wird quasi als sichere Station verwendet zum Kochen, zum Schutz bei schlechtem Wetter für alle natürlich und auch als Schlafgelegenheit für die Sherpas und Guides, die meistens in der Überzahl sind. Nebenbei ist die Trekking-Saison sehr kurz, das heißt, der Hauptnutzen gilt de facto der Bevölkerung, die zu jeder Jahreszeit, sofern möglich, von den Schneeverhältnissen in das Kumbo-Gebiet und zurückgehen wollen bzw. müssen, um Geld zu verdienen. Also ich gehe davon aus, dass der Biwak stark benutzt wird, aber Zahlen kann ich dazu leider nicht nennen.
Aber das hört sich ja auf jeden Fall so an, auch aufgrund Ihrer Vorerfahrungen und der ganzen Planungen, im Grunde ja Jahre im Voraus, dass das durchaus Sinn macht, dort ein solches Biwak aufzubauen. Wir haben auch auf unserer Internetseite fischer.group verschiedene Fotos von diesem Biwakbau veröffentlicht. Und wenn man sich das ansieht, dann meint man eigentlich, man ist auf dem Mars. Also es ist fast unvorstellbar, in einer solchen Region so etwas zu errichten. Nun muss man sagen, wir sind ja auch über diese Errichtung bzw. die Befestigung zueinander gekommen, denn Sie haben unsere Fischerprodukte benutzt, um eben dieses Biwak zu befestigen. Können Sie das einmal genau erklären, was Sie da benutzt haben und wie das vonstatten geht in diesen Höhen und in diesem unwegsamen Gebiet?
Ich glaube, ich fange damit an, mal grundsätzlich zu erklären, wie das Biwak funktioniert bzw. wie es sich vom Aufbau her unterscheidet von gängigen Unterkünften, wie man sie sich vorstellt. Dieses Biwak ist einer Kugel angenähert und schwebt 1 bis 1,5 Meter über dem Grund. Das war die Grundidee meines Vaters bereits in den 70er Jahren, von dem ich diese Form und diese Idee übernommen habe. Die Grundidee ist, dass dieses Biwak dadurch, dass es in der Luft ist, nicht eingeschneit werden kann, weil bei Schneefall meistens auch Wind weht und der Schnee quasi durchgespült wird. Das heißt, das Biwak steht immer frei und kann nicht durch Wachtenbildung eingeschneit werden. Das zweite Grund für die Form ist die Windangriffsfläche natürlich, also der Widerstand, der natürlich extrem gering gehalten werden soll, damit die Stabilität der Verankerung auch dementsprechend wenig belastet wird. Das heißt, diese Kugel schwebt im Raum sozusagen und um das Ganze zu fixieren, benötigt es ein Fachwerk, also eine Verbindung zwischen diesem 24-eckigen Bau und dem Fels darunter. Und damit diese Verbindung auch für alle Zeiten, solange das Biwak steht, funktioniert und hebt, müssen wir es sehr gut in den Boden verkleben. Das heißt, wir machen tiefe Bohrungen, teilweise bis zu einem Meter, je nach Gestein, und verkleben Stahlfüße, auf denen dieses Fachwerk montiert ist, mit der Klebemörtel, ja, und verschrauben das. Man muss sich auch vorstellen, um die Wichtigkeit dann noch zu betonen, dieses Biwak ist schwer zugänglich und Aluminium und Stahl und Stein halten sehr lange. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass das Biwak sehr lange stehen wird. Es darf unter gar keinen Umständen jemals dazu kommen, dass die Klebeverbindungen nicht mehr halten oder erodieren. Das würde bedeuten, dass Menschen Sicherheit suchen in einer Unterkunft und gleichzeitig sich in Gefahr begeben, wenn sie sie betreten. Daher ist das Material, das wir für diese Verbindung zwischen Gewindehülsen und Stein wählen, außerordentlich wichtig.
Jetzt haben wir im Grunde den zweiten vor dem ersten Schritt gemacht, denn bevor sie überhaupt befestigen konnten, mussten sie ja erstmal das ganze Material, im Grunde die Einzelteile des Biwaks, dorthin bekommen. Wie ist denn das passiert?
Das ist eine sehr spannende Frage und eine lange Geschichte, wie Sie sich vorstellen können. Die Logistik in Nepal ist unvorstellbar schwierig zu organisieren. Es gibt in diese hohen Berge hinein nur bis zu den äußersten Tageinschnitten Straßen. Das heißt, im Schnitt muss man von der letzten Schotterstraße weg zu dem Anfang der Gletscher, und da reden wir noch nicht vom Aufstellungsort, eine Woche zu Fuß gehen. Und das meist über Treppen, sehr viele steile Wege. Und auch das Material muss diesen Weg nehmen natürlich. Das heißt, jedes Teil, jedes Werkzeug, jede Schraube, alles muss getragen werden, eine Woche lang. Damit es zu einem Ort kommt, wo es vom Hubschrauber für die letzten Kilometer abgeholt werden kann. Sonst wären die Transportkosten mit Helikopter einfach nicht finanzierbar. Das heißt, das Material kommt in Kathmandu an oder wird von dort besorgt und reist dann bereits mal 10 Tage mit Lastwagen über schlechte Straßen und eine Woche zu Fuß bei Träger, bis es von dem Startplatz des Helikopters, bis es dort angelangt. Von dort aus geht das Team, das das Biwak montiert, circa 4 Tage zu Fuß, um den Punkt des Aufbauortes zu erreichen, und erwartet dort den Hubschrauber, den Helikopter. Der kann natürlich nur fliegen, wenn das Wetter stimmt. Und der Weg in diese Täler auf 5000 Meter ist für Helikopter sehr gefährlich, sehr schwierig. Es gibt sehr viele Unfälle, denn die müssen natürlich auf Sicht am Talboden entlang fliegen, weil über 5500 Meter wird es schwierig. Das heißt, die Organisation und der Zeitaufwand für den Transport ist außerordentlich komplex, und wie man sich denken kann, ist die Chance, dass etwas schief geht dabei oder sich der Zeitplan nicht einhalten lässt, sehr groß. Das ist das größte Risiko in so einem Projekt, ist de facto die Logistik dorthin, und es verursacht auch die höchsten Kosten.
Und so nebenbei, der Ingenieur Ralf Ohnmacht muss aber auch topfit sein. Das heißt, Sie müssen das ja auch alles mitmachen können. Halten Sie sich fit? Und außerdem, welche Bergsteigererfahrungen haben Sie denn eigentlich?
Ich bin aufgewachsen in einer Bergsteigerfamilie. Also ich habe es mir gar nicht aussuchen können. Ich bin schon sehr früh.
Das ist durchaus von Vorteil.
Dafür bin ich auch dankbar, natürlich. Ja, das hat mich natürlich geprägt und wahrscheinlich auch meinen Körper geprägt. Ich habe meinen ersten 3000er mit 9 Jahren gemacht. Ich war immer mit am Berg. Ich bin nicht so ins Alpine, in den Extremsport abgedriftet wie der Rest des Teams, die mich dort begleitet haben. Aber ich bin absolut begeisterter Bergsteiger und Allround-Kletterer.
Okay, also das bringen Sie schon einiges mit, um so etwas überhaupt leisten zu können. Nun ist das ja nicht Ihr einziges Projekt. An welchen Projekten haben Sie seitdem gearbeitet oder arbeiten Sie auch im Moment?
Nachdem wir 2019 das Nepal-Biwak, das David-Lama-Biwak aufgebaut haben, hat der Alpenverein Österreich mich beauftragt, ein baugleiches Biwak mit einer etwas anderen Inneneinrichtung am Großglockner zu bauen. Das heißt, es ist von einem Projekt in das andere gegangen. Das haben wir dann 2020 aufgebaut. Das steht jetzt auf der Nordseite von der Nordwand des Großglockners in Österreich, der höchste Berg in
Ähnlich
Österreich.
Ähnlich schwierig aufzubauen wie das im Himalaya oder wahrscheinlich unter ganz anderen Bedingungen, oder?
Andere Bedingungen, aber ähnlich schwierig.
Ah ja.
Also der Bauort, der Aufbauort am Großglockner war wesentlich alpiner. Mhm. Der Zugang nur mit Hubschrauber, also nur mit Helikopter möglich. Im Vergleich zu Nepal viel weniger Aufbaufläche, also steiles Gelände, absturzgefährdet. Und das Wetter ist in den Alpen auch etwas instabiler. Wir haben es gerade so geschafft, vom Wintereinbruch die letzte Schraube zu montieren sozusagen. Und haben noch mit Glück einen Hubschrauberflug bekommen, der uns da rausbekommen hat. Also vom Abenteuerwert her würde ich sagen, war es ein ähnliches Projekt, aber natürlich ist man näher an der näher an den sicheren Unterkünften, Straßen und fühlt sich nicht so abgeschieden wie in Nepal. Die Höhe ist natürlich auch ein Faktor in Nepal. Ja. Also von dem ursprünglichen Aufbauteam ist mehr als die Hälfte bereits wieder abgestiegen, bevor die Biwakteile angeflogen werden konnten. Es war eher die menschliche Problematik der Höhe und des Wohlfühlens, ja, und dort tagelang zu verharren oder verharren zu können und zu wollen, bis ein Hubschrauberflug möglich wird, hat viele überfordert oder zumindest an die Grenzen gebracht. In 3000 Meter Höhe fühlt man sich natürlich anders und läuft auch nicht Gefahr, an Höhenkrankheit zu erkranken und kann auch zur Not sehr schnell abtransportiert werden. Das heißt, in Nepal war der Abenteuercharakter sicher größer, am Großglockner waren die technischen Bedingungen dennoch schwieriger.
Sie werden wahrscheinlich bei all diesen Projekten möglichst wenig dem Zufall überlassen wollen. Nichtsdestotrotz, gibt es da noch Verbesserungspotenzial in dieser Realisierung beim Aufbau eines Biwaks?
Ich glaube, das Verbesserungspotenzial ist sehr groß natürlich. Ist natürlich schwierig, mit einem Projekt oder zwei Projekten in einem Jahr diese Übung zu bekommen, vor allem da die Umstände und die kulturellen Situationen, wo man arbeitet und auch die Firmen, mit denen man zusammenarbeitet und die Sprachen und die Gegebenheiten jedes Mal anders sind. Ich würde sagen, dass die Logistik für einen Biwak-Aufbau einerseits kostenmäßig und auch von der Importanz, also von der Wichtigkeit her, nicht vergleichbar, also unüblich hoch sind im Vergleich zu anderen Bauprojekten. Denn man muss sich vorstellen, wenn in Nepal ein Bohrer fehlt, ein wesentlicher oder ein Teil fehlt, dann kann das dazu führen, dass man das Projekt abbrechen muss. Und ein Projekt in dieser Höhe abzubrechen bedeutet, dass es unter Umständen auch nicht mehr finalisiert werden wird. Denn die Kosten für einen neuerlichen Zugang mit allen technischen Mitteln, Team, Personen, Verpflegung und Helikoptereinsatz einfach das Budget sprengen würden. Das heißt, man darf nichts vergessen. Das ist einfach das Wichtigste zu lernen und man braucht ein gutes Team. Man braucht Leute, auf die man sich verlassen kann. Diese zwei Dinge sind wahrscheinlich die wichtigsten Faktoren. Mhm. Wobei gute Vorbereitung natürlich selbstredend ist, ja.
Da haben Sie wahrscheinlich ja schon viel, viel Erfahrungen mitgebracht, möglicherweise auch für die nächsten Projekte. Was steht denn an in der nächsten Zeit bei Ihnen?
Derzeit bin ich sehr eingedeckt mit energietechnischen Projekten. Seit der Energiekrise sind natürlich diese Anforderungen oder diese Projektanfragen in der Energieeffizienz, auch in der Industrie, haben extreme Wichtigkeit bekommen. Ich bin mit meinem Ingenieurbüro hauptsächlich bei Biomassekraftwerken für die Effizienzsteigerung und für die Optimierung von den angeschlossenen Fernwärmenetzen zuständig und habe da momentan sehr viel zu tun. Eine Biwakschachtel ist derzeit nicht geplant, aber wir sind seit dem Projekt in Nepal natürlich dabei, mit Partnern in Nepal weitere Biwaks zu initiieren. Es besteht dort großes Interesse daran. Allerdings, wie man sich vorstellen kann, ist die Finanzierungsfrage und die Umsetzung natürlich nicht leicht zu organisieren. Da sind wir weiter dran, aber im Moment bin ich mit energietechnischen Optimierungen beschäftigt.
Das heißt sozusagen, in Ihrem zweiten Leben, in Ihrem zweiten Berufsleben sind Sie gerade aktiv.
Genau.
Sie arbeiten ja auch für Non-Profit-Organisationen wie etwa Ärzte ohne Grenzen. Ist das, was Sie in Nepal getan haben, lief das über eine solche Non-Profit-Organisation oder inwiefern kann ich mir die Arbeit vorstellen?
Das, was wir in Nepal getan haben, war sehr verschieden zu der Art und Weise, wie Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen oder SOS Kinderdorf arbeiten. Das sind sehr, sehr große Organisationen, die sind sehr gut organisiert. Die haben in jedem Land ihre Organisationen, ihre Lokalen, sind super vernetzt. Dort ist die Logistik quasi vorbereitet. Das heißt, in unserem Fall war es umgekehrt. Eine kleine private Hilfsorganisation aus Tirol namens Nepal Hilfe Tirol von Josef Einwaller hat das Projekt initiiert. Eine lokale Organisation in Nepal hat das Projekt offiziell dort gehandelt. Dreamers Destination in Nepal. Das heißt, wir haben keinen Schirm gehabt, unter dem wir arbeiten, sondern das war eine multiorganisatorische Kleingruppe, die dieses Projekt einfach als private Initiative initiiert hat. und auch umgesetzt hat.
Was bewegt Sie, einen Großteil Ihrer Zeit für solche Initiativen aufzuwenden? Was ist sozusagen Ihr innerer Spirit dafür?
Ich würde es mal so beantworten. Man arbeitet ja nicht umsonst. Es gibt verschiedene Währungen für Ent- oder Belohnungen. Wenn ich meine Zeit und Fähigkeit unentgeltlich für eine gute Sache widmen darf, dann ist das keine verlorene Zeit, sondern dann ist das für mich mehr ein Privileg. Natürlich ist die Leistbarkeit solcher Tätigkeiten ein Thema. Ja, man muss es sich leisten können, für einen gewissen Zeitraum unentgeltlich zu arbeiten. Und um das zu ermöglichen, habe ich diesen Spagat zwischen Tätigkeiten in der Privatwirtschaft, in der Industrie, Consulting-Tätigkeiten, Engineering-Tätigkeiten auf der einen Seite und die Möglichkeit, der Freiraum sozusagen auf der anderen Seite solche Projekte umzusetzen. Für mich geht das relativ gut, aber mein Respekt gilt wirklich den Menschen, die wir auch jetzt in der Türkei unermüdlich und permanent unterwegs sind auf der Welt, um nach Katastrophen sofort Hilfe zu leisten. Ich mache das sozusagen, wenn man will, teilzeitmäßig, diese Projekte. Andere Menschen verbringen ihr gesamtes Leben damit zu helfen.
Ich finde, Herr Ohnmacht, das ist ein gutes Schlusswort. Dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Vielen Dank für Ihre Einblicke in die besondere Welt des Biwakbaus an außergewöhnlichen Orten und damit in eine Welt, die den meisten von uns ja für immer verschlossen bleibt. Wir von Fischer werden auf jeden Fall weiterverfolgen, wo überall auf der Welt Sie künftig aktiv sein werden, und wir werden ganz bestimmt den Kontakt halten. Vielen Dank für Ihren Besuch bei Fischer Highlights, Herr Ohnmacht.
Vielen Dank ebenso für die Einladung. War mir eine Freude.